Zum heutigen Predigtthema »Besitzt du unerschütterlichen Glauben?« lese ich den Predigttext aus 1. Johannes 5, die Verse 4 bis 21. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen.
Ja, ich bin froh, dass ich bald in Urlaub gehen darf. Bevor ich in Urlaub gehe, müssen wir diesen Marathon abschließen, denn tatsächlich, für mich war es ein Predigtmarathon und wir haben gemeinsam einen ersten Johannesmarathon hinter uns gelegt. Die 7. Predigt heute zum ersten Johannesbrief und wir schließen damit auch die Predigtreihe ab. Und wir hatten eine Reihe an Themen, die uns beschäftigen. Man sieht das jetzt hier nicht so gut, weil wir das Glück haben, dass die Sonne scheint. Unser heutiges Thema ist, besitzt du unerschütterlichen Glauben? Und wir haben eben gerade die Verse von Margarete in der Lesung gehört, die uns beschäftigen. Und wenn ihr gut zugehört habt, habt ihr vielleicht gemerkt, dass diese Verse es durchaus in sich haben. Und einige Nüsse in diesem Text liegen, die heute geknackt werden müssen. Also ich hoffe, dass ihr da seid, dass ihr Elan habt und Kraft. Die brauchen wir nämlich, wenn wir uns in diese Predigt hineinbegeben. Die Punkte, die wir uns heute anschauen werden, unter der Überschrift Besitz zu unerschütterlichen Glauben, lauten: Unerschütterlicher Glaube hat ein festes Fundament, erstens. Zweitens, unerschütterlicher Glaube lässt zuversichtlich beten. Drittens, unerschütterlicher Glaube verschafft uns Sieg. Bevor ich die Verse 4 bis 5 lese, bete ich. Herr im Himmel, ich bitte dich, dass du uns Inspiration schenkst, wenn wir in dein Wort uns hineintauchen. Ich bitte dich, dass wir nicht einfach jetzt in dieser Predigt sitzen, damit wir irgendwas komplett machen können, sondern dass wir eine echte Begegnung heute haben mit dir. Wir sind darauf angewiesen, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Herzen umfasst und dass du sie aufpumpst mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart. Und das ist mein Gebet, Herr, dass wir dich heute sehen, dass wir dich heute hören, so wie du bist, und wir mit Freude weitergehen können, weiterziehen können, weil wir sagen können, wir haben dich gesehen. Danke, dass du gut bist. Amen. Die Verse 4 bis 5, dort heißt es: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was wir hier lesen können und womit Johannes hier startet, ist eine bekannte Phrase, die er immer wieder in den Brief streut, dass jemand aus Gott geboren ist. Und wenn Gott einem Menschen neues Leben schenkt, so kann man das vielleicht auch beschreiben, oder die Lehre der Wiedergeburt. Wenn Gott einem Menschen neues Leben schenkt, dann erweckt er einen Menschen von den geistlich Toten. Ja, ein geistlich Toter, der nichts von Gott vernimmt, der nicht auf Gott reagieren kann. Ein Toter kann nicht reagieren auf Gott. Aber in dem Augenblick, wo Gott kommt mit seiner Kraft und neues Leben weckt, sind wir auf einmal wach für Gott. Unsere Sinne sind ausgerichtet auf ihn. Wir fangen an, Gott zu hören und auf Gottes Wort zu reagieren, seiner Stimme zu folgen. Und dort, wo neues Leben entstanden ist, durch Gottes Machttat, dass er uns zu einem neuen Leben erweckt hat, schenkt er uns einen lebendigen und er schenkt uns einen unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Genau. Also dort, wo Gott neues Leben schenkt, wichtiger Punkt, schenkt er einen lebendigen Glauben an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, einen unerschütterlichen Glauben an den Sohn Gottes. Und dieser gottgewirkte Glaube ist es, der die Welt mitsamt ihren Herausforderungen, in denen wir ja stehen, überwindet. Wer aber diesen unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus nicht hat, der wird von den Wellen der Welt umgeworfen, umgeweht. Aber wer mit Jesus verbunden ist, der bleibt stehen und die Herausforderungen der Welt hauen ihn nicht um. Welche Herausforderungen die Kinder Gottes konkret mit ihrem Glauben überwinden, das wird uns gegen Predigtende beschäftigen. Denn zuerst betont Johannes in den darauffolgenden Versen, da spricht er jetzt noch nicht so viel über das, was überwunden werden muss, sondern Johannes konzentriert sich am Anfang, worauf sich dieser Überwinderglaube, dieser unerschütterliche Glaube gründet. Und in den darauffolgenden Versen sehen wir, dass es immer wieder von dem sogenannten Zeugnis die Rede ist, von Gottes Zeugnis. Man kann auch sagen von Gottes Verlautbarung, von Gottes Aussage, von Gottes Bekräftigung. Also auf das, was Gott ausgesprochen hat, wozu er sich stellt wie ein Zeuge im Gericht, darauf gründet sich der Glaube an Jesus Christus. Und in den Versen 9 bis 10 heißt es: Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, und das tun wir alle, wir vertrauen alle irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, irgendeinem Menschen. Da ist niemand frei von. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Zeugnis, 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 Zeugnis. Also Gott hat über seinen Sohn Zeugnis abgelegt. Gott hat über seinen Sohn bezeugt. Und an dieses Zeugnis, wir werden uns gleich anschauen, was das ist, aber an dieses Zeugnis zu glauben, bedeutet, Gottes Zeugnis über Jesus zu vertrauen. Wenn Gott Zeugnis ablegt und ich diesem Zeugnis glaube, dann glaube ich, was Gott über seinen Sohn Jesus ausgesprochen hat. Und an all das zu glauben, was Gott über seinen Sohn ausspricht und wozu Gott sich selbst bekennt, setzt Johannes gleich mit an den Sohn Gottes glauben. Das ist ziemlich interessant. Wir glauben dem Zeugnis Gottes, wenn wir den Verlautbarungen Gottes über Jesus Glauben schenken, dann sagt Johannes, es ist genau das Gleiche, als wenn wir Jesus selbst glauben. Das wird zusammengebunden. Also wer Gottes Bekräftigungen über Jesus festhält, hält Jesus selbst fest. Und wer Jesus festhält, und das sehen wir jetzt in den Versen 11 bis 13, der hat das ultimative Vorrecht, das ewige Leben zu haben. Nicht darauf irgendwann zu warten, dass es irgendwann kommt, sondern zu haben. In den Versen 11 bis 13 heißt es: Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, nicht geben wird, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wow. Also hier kommen wir so zu einer Art Halbzusammenfassung oder zu einem Ziel, was Johannes formuliert. Hey, ich schreibe euch diesen Brief aus folgendem Grund. Ihr sollt eine Gewissheit haben in euch, dass ihr das ewige Leben habt, wenn ihr den Sohn Gottes ergriffen habt, wenn ihr dem Zeugnis Gottes über seinem Sohn Glauben schenkt, dann habt ihr Jesus, dann habt ihr ewiges Leben. So, nun wird dem aufmerksamen Bibelleser an dieser Stelle und dem Zuhörer aufgefallen sein, dass ich drei Verse übersprungen habe. Und das sind tricky Verse. Denn wir sprechen die ganze Zeit über Gottes Zeugnis, Gottes Bekräftigung über seinen Sohn Jesus. Die Frage ist, was beinhaltet denn dieses Zeugnis? Was hat denn Gott über seinen Sohn bezeugt? Und das finden wir in den spannenden Versen 6 bis 8. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und die drei, ich füge ein, die drei Zeugen sind einstimmig. Also Wasser, Blut und Geist sind die drei übereinstimmenden Zeugen, die Gott gegeben hat, dass wir erkennen, wer Jesus ist und was Gott über Jesus denkt. Das bedeutet für uns auf mindestens dreifache Weise hat Gott uns versichert, dass Jesus Christus die Quelle zum ewigen Leben ist. Das ist ja das Ziel, worauf wir eben gerade zugesteuert sind. So ein dreifaches Zeugnis hat Gott abgelegt. Wenn ihr euch fragt, woher kommt dieses Dreifach? Ich glaube, dass Johannes inspiriert ist vom Alten Testament, wo es im 5. Mose Buch 9, Kapitel 19, Vers 15 folgendermaßen schon hieß unter den Hebräern, auf zweier Zeugenaussage oder auf dreier Zeugenaussage hin soll eine Sache gültig sein. Also wenn du einfach dahergelaufen hast und etwas für wahr hältst, dann hat das noch kein Gewicht. Aber wenn zwei oder drei dazukommen und genau das Gleiche beschreiben, was sie gesehen haben, dann hat es einen Wert, dann hat es eine Gültigkeit. Und Johannes geht dem sozusagen nach und sagt, okay, wir haben in unserem alttestamentlichen Gesetz diese Regulierung, dass es drei Zeugen braucht. Gott hat locker drei Zeugen vorbereitet für uns, Wasser Blut und Geist. So, welche Hinweise gibt es nun in der Bibel, die uns irgendwie erklären, was ist das? Vielleicht sagst du ein bisschen, ja, Amen steht in Gottes Wort, glaube ich. Aber was glaube ich denn da eigentlich? Was bedeuten denn diese drei Worte überhaupt? Und jetzt schauen wir uns an, welche Hinweise wir darauf haben, dass der Vater im Himmel durch Wasser, durch Blut und durch Geist Jesus als die Quelle zum ewigen Leben bestätigt hat. Und Johannes beginnt mit Wasser und Blut. Wasser und Blut verweisen auf konkrete Momente im Leben Jesu. Da gibt es Momente im Leben Jesu, die vor allem von Wasser geprägt sind und vor allem von Blut geprägt sind, in denen der Vater Jesus als den versprochenen Retter bestätigt. Also wir müssen Zeugenaussagen finden von Gott zu Momenten, wo es mit Wasser zu tun hat und wo es mit Blut zu tun hat. Was glaubt ihr, was das Wasser auf sich hat? Na, sehr gut. Ja, in der Baptistengemeinde muss man auch schnell zum Thema Taufe kommen. Ja. Wasser, genau. Jesus hat sich selber taufen lassen zu Beginn seines Dienstes, zu Beginn seiner Predigtwirksamkeit. Vorher war er, ich sag mal, ein bisschen undercover unterwegs. Wir wissen nicht sehr viel von Jesus aus seiner Kindheitsphase, nur ein paar Details. Aber so richtig los ging es, als er ungefähr 30 war. Ungefähr so. Und dort hat er sich getauft. Die Taufe war eine Taufe für Sünder. Und alle haben sich am Kopf gekratzt, was will Jesus dort in dem Wasser? Und was Jesus hier in der Taufe, die Johannes der Täufer an ihm vollzogen hat, gemacht hat, er hat sich mit uns Sündern solidarisiert. Er hat sich mit uns Sündern identifiziert. Jesus hat sich in seiner Taufe schon erniedrigt, meine Lieben. Jesu Erniedrigung als Sohn Gottes, als König der Könige, war nicht nur am Kreuz, sondern Jesu ganzes Leben ist eine Erniedrigung, dass er auf unsere Ebene geht und noch viel tiefer. Und in der Taufe hat das sozusagen öffentlich begonnen, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Stellvertreter für meine Mitmenschen und ich erniedrige mich auf ihre Ebene. Ich mache mich ihnen quasi gleich. Wir machen uns eins. Deswegen hat auch Johannes der Täufer gesagt, das ist nicht möglich, was hier passiert. So, um Gottes Willen, nein. Jesus hat gesagt, doch, es ist wichtig. Und dass es wichtig ist, sehen wir in Matthäus 3, Vers 17, weil wir hier das erste Zeugnis des Vaters durch Wasser erleben, das nach der Taufe, das heißt, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ihr merkt diese Zeugenaussage des Vaters über seinen Sohn durch Wasser. Wir gehen weiter. Das Blut, das ist, denke ich, ziemlich eindeutig, auf was das zu beziehen ist. Die Hinrichtung Jesu bildet, ich sag mal, von seiner öffentlichen Wirksamkeit den Abschluss, das, was Jesus am Kreuz erlitten hat. Und die Hinrichtung Jesu am Kreuz, meine Lieben, war kein aus Versehen, war auch kein Unfall, dass Jesus irgendwie gedacht hat, eigentlich wollte ich was ganz anderes. Das war geplant, an langer Hand und nicht von Menschen, sondern von Gott selbst. In der Apostelgeschichte lesen wir haben jetzt keine Zeit, uns da hinein zu versenken, ja, aber dass es in Gottes Ratschluss gehörte, dass Jesus Christus sterben musste und nicht einfach so hoppla hopp, ups, jetzt haben wir den Messias verloren, sondern das war seine Lebenslinie, die vorgezeichnet war. Und lasst uns aus dem Johannesevangelium in Kapitel 12 mal einige Verse lesen, wo wir Gottes Zeugnis hören, wenn es darum geht, dass Jesus sterben soll, was mit Blut umschrieben wird, als Zeuge. In Vers 23, Johannes 12, Vers 23, und dann picken wir einige Verse, wir haben nicht die Zeit, das Ganze zu lesen, ab Vers 23 heißt es, Jesus aber antwortet ihnen und spricht, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht wird. Vers 27, jetzt ist meine Seele bestürzt. Und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Vers 30, Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Also, wir können auch sagen, euch zum Zeugnis. Nicht um meinetwillen. Ich weiß das schon. Ihr sollt es wissen. Ihr sollt es hören. Vers 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Dies aber sagt er, um anzudeuten, welches Todes er sterben sollte. Wenn ich von der Erde erhöht bin, Himmelfahrt, wenn Gott Jesus zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Nee. Die Erhöhung, die Jesus hier im Fokus hat, ist die Erhöhung am Kreuz, wenn alle ihn erhöht sehen. Und dort verherrlicht Gott sich. Das ist echt der Wahnsinn. Wir bräuchten eine ganze Predigtreihe, um diese herrliche Wahrheit besser zu verstehen und besser zu artikulieren. Aber Gott, der Vater, ist in Übereinstimmung mit dem, was dort am Kreuz geschehen soll. In Johannes 12, da spitzt sich die ganze Situation zu. Da sind wir quasi schon in den letzten Tagen von Jesus in Johannes 12, auch wenn es noch einige Kapitel gibt. Da spitzt sich alles auf dieses Blutereignis zu, wo Gott sich als Zeuge hinstellt und sagt, so soll es sein. Ich will mich verherrlichen an dem, was mit dir geschieht. Also Wasser und Blut umrahmen, ich hoffe, ihr habt es jetzt so mitbekommen, umrahmen die Wirkungszeit von Jesus und beschreiben letztendlich das Evangelium schlechthin. Dass das Evangelium, dass Jesus Mensch geworden ist und für uns gestorben ist, stellvertretend, ist im Prinzip eine Short-Zusammenfassung vom Evangelium. Das ist das Evangelium, was als Zeuge dient über Jesus, wer er ist. So, und jetzt bleibt nur noch ein Begriff, Geist. Wasser, Blut, Geist. Das gesamte Leben von Jesus. Seid ihr noch da? Das gesamte Leben, ja. Sehr gut. Das gesamte Leben von Jesus war im Prinzip geprägt von der Gegenwart des Geistes Gottes. Wenn wir Zeit hätten, ein Bibelstudium darüber zu machen, es wäre großartig, an welchen einzelnen Stellen der Geist Gottes wirksam war, als Jesus aufgetreten ist. In seiner Taufe war er zugegen, in seinen Wundern, in seinem Gehorsam, in seiner Kraftausübung, in seiner Geduld, in seiner Liebe, in seinem geistlichen Widerstand gegen Feinde, auch gegen den Satan war der Geist zugegen. Wir lesen, dass auch der Geist Gottes Jesus geleitet hat beim Opfertod und dass der Geist Gottes in seiner Kraft sich manifestiert hat, als Jesus von den Toten wieder auferstanden wurde. Also der Geist Gottes war permanent bei Jesus. Aber der erste Johannesbrief, wenn du dir die Predigten angehört hast, wirst du mitbekommen haben, dass Johannes in seinem Brief sehr oft vom Geist Gottes spricht oder auch ein bisschen versteckt von der Salbung dann spricht, dass der Geist Gottes für Johannes eine sehr, sehr wichtige Rolle hat, dass er in den Gläubigen Platz genommen hat, dass er in den Christen lebt. Und in Johannes 15, Vers 26, hat Jesus da schon etwas angedeutet, welche Rolle der Geist einmal haben wird. Er sagt hier, wenn der Beistand gekommen ist oder wenn der Tröster gekommen ist, wenn der Helfer gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, im Brief haben wir eben gerade gelesen, im ersten Johannesbrief, der Geist ist die Wahrheit. Wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Also der Geist wird Jesus bestätigen als das, wer er ist. So, die Betonung des Heiligen Geistes im 1. Johannes ist deshalb so wichtig, weil nur der Geist Gottes uns die Tragweite und die Wichtigkeit von Wasser und Blut erklären kann in unserem Herzen. Meine Lieben, wenn wir von diesem Wasser und von diesem Blut hören, von der Taufe, von der Selbsterniedrigung Jesu, von seiner Hingabe am Kreuz, wo Gott sich dazugestellt hat und sich in uns gar nichts regt, dann fehlt uns aber eine gewaltige Portion Heiliger Geist. Weil das ist genau der Job vom Heiligen Geist, auf Jesus Christus hinzuweisen und das, was wahr ist über Jesus, in unsere Herzen zu schmeißen. Dass auch unsere Herzen davon erfüllt sind. Denn wer von uns war zugegen, war präsent, als Jesus sich taufen lassen hat und als er am Kreuz starb? Das ist ein historisches Ereignis und ich weiß nicht, wie oft es euch geht, wenn ihr Geschichtsbücher lest, dass euch euer Herz ganz warm wird. So, das ist etwas, was in der Geschichte passiert. Was haben wir damit zu tun? Deswegen braucht es nicht nur in der Vergangenheit Zeugen, sondern es braucht in die Gegenwart einen Zeugen, denn nur der Heilige Geist war dabei. Ja, der hat Jesus begleitet in diesen ganzen Dingen und bezeugt jetzt in unserem Herzen, dass das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, eine immense Wichtigkeit hat für unser persönliches Leben hier und heute und in alle Ewigkeit. Das bedeutet, Wasser und Blut beschreibt, sind Zeugen der vergangenen Geschichte. Das war einmal. Aber der Heilige Geist steht für das gegenwärtige Erlebnis. Unser Glaube ist nicht allein gegründet auf einen Fakt in der Vergangenheit, sondern es wird hier und heute greifbar durch den Heiligen Geist. Und wenn Gott nicht diesen Heiligen Geist als Zeugen eingesetzt hätte in uns, dann wäre Jesus einfach nur eine geschichtliche Randfigur, die keinerlei Wirkung hätte auf uns heute. Darum zusammengefasst, den Satz könnt ihr mitlesen an der Wand. Das feste Fundament für unerschütterlichen Glauben besteht darin, dass der Vater Jesus Christus durch Wasser und Blut bestätigte und den Heiligen Geist als bekräftigendes Zeugnis sendet und damit erklärt, dass Jesus Christus die Quelle zum ewigen Leben ist. Noch einmal, das feste Fundament für unerschütterlichen Glauben besteht darin, nicht, dass wir irgendeinem eloquenten Prediger irgendwas glauben, sondern der Vater hat Jesus Christus durch Wasser und Blut bestätigt, hat sich zu ihm gestellt, hat sich zu ihm bekannt und er hat den Heiligen Geist als bekräftigendes Zeugnis in unser Herz gesendet und damit erklärt, dass Jesus Christus die Quelle zum ewigen Leben ist. Und das Spannende ist, bis zum heutigen Tag werden Menschen aus allen Ecken der Erde von diesem gewaltigen Zeugnis Gottes ergriffen, von Wasser, von Blut und von Geist, werden Menschen bis heute, 2000 Jahre danach, an Ecken, wo Jesus gar nicht unterwegs war, ergriffen. Und ihr Leben wird förmlich umgekrempelt, aber nicht, weil Prediger dahinter stehen und sie irgendwie indoktrinieren. Ja, solche Sekten gibt es natürlich auch. Aber wir reden hier nicht von Sekten, sondern von der Freiheit der Kinder Gottes. Dort, wo der Geist wirkt, ist Freiheit. Und Menschen lassen bis heute opfern ihre ganze Existenz, um Jesus Christus treu zu sein. Die geben ihr Leben buchstäblich zu diesem Augenblick für Jesus Christus. Wie kann das sein? Das kann nur sein, wenn es da ein gewaltiges Zeugnis Gottes gibt, was einen festen Grund gibt, wo wir uns draufstellen können und sagen, das ist wahr. Und mein ganzes Leben, jeder Atemzug ist es wert, dass ich mich auf dieses Zeugnis stelle. Stehst du auf diesem Zeugnis Gottes? Wenn dein Glaube gegründet ist auf das Beispiel deiner Eltern oder irgendwelcher Kirchenleiter, das hat überhaupt keinen Effekt und das wird auch nicht tragen und das wird auch dich nicht zu dem Jesus Nachfolger machen, von dem Jesus gesprochen hat. Aber wenn dein Glaube gegründet ist auf dem festen Fundament des Zeugnisses Gottes, dann kann kommen, was will. Denn uns Christen erfüllt diese Überzeugung, und dann gehen wir zum nächsten Punkt, es wird Zeit. Denn uns Christen erfüllt die Überzeugung aus Vers 12, dass wer den Sohn hat, das Leben hat. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, das Leben nicht hat. Als wenn das noch nicht genug wäre, dieses feste Fundament im Zeugnis Gottes und dieses Versprechen auf ewiges Leben, so wie er Vers 13 schließt, als wenn das noch nicht genug wäre, setzt Johannes noch einen drauf und beschreibt ganz konkret, dass das neue Leben in Verbindung mit Jesus einen Effekt nicht auf die Ewigkeit allein hat, sondern einen direkten Effekt auf unser Heute, auf unser Gebetsleben hat. Und das wäre der zweite Punkt, unerschütterlicher Glaube lässt uns zuversichtlich beten. Vers 14 bis 15, hier werden wir jetzt nur kurz verweilen. Es heißt, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Also hier bekommen wir in diesen Versen einen kleinen Eindruck davon, was Gott wirklich wichtig ist. Eine persönliche Beziehung zu seinen Kindern. Eine persönliche Beziehung zu seinen Kindern. Kommunikation, Gespräch. Gott möchte, dass wir unsere Stimme zu ihm erheben. Und diese gewaltige Ansage, wenn wir beten, hört er uns. Glaubst du das? Vielleicht spannender, betest du auch so? Das eine ist zu sagen, ja, ich glaube, dass das wahr ist, aber was ganz anderes ist auch so zu beten. Wenn du dir das erstmal auf der Zunge zergehen lässt, wenn ich bete, hört Gott zu. Dann werde ich aufhören zu leiern. Ja, es sollte einen Unterschied machen, wenn ich jetzt mit Hendrik spreche, dann spreche ich mit Hendrik. Wenn ich mit Jakob spreche, spreche ich mit Jakob. Wenn ich mit Inge spreche, spreche ich mit Inge. Also da, die jeweilige persönliche Beziehung hat einen Effekt auf das, wie ich mit der Person rede, oder? Ich rede mit euch nicht wie meinen Kindern, seid froh. Stell dir vor, ich würde mit euch reden wie mit meiner Frau. Das ginge zu weit. Aber wenn wir mit Gott anfangen zu reden und das hat eher was Institutionelles und als wenn wir mit einer Behörde gerade im Kontakt sind und nicht mit unserem Vater im Himmel, der uns jetzt hört, wenn wir beten. Meine Lieben, das ist der Oberhammer. Aber dass wir vergessen das oft, wenn wir beten. Na, ihr nicht, aber ich. Vielleicht muss ich es mir einfach nur sagen. Aber ich vergesse es manchmal. Aber wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein hier. Schön, dass ihr hier seid, aber wir sind nicht genug, sondern Gott ist da. Und wenn wir unser Gebet zu Gott richten, dann hört er uns zu. Was ist das für ein Vorrecht? Zeig mir einen Glauben, der diese Wahrheit in sich hat. Dass wenn die Kinder Gottes reden, Gott zuhören will. Dass Gott es versprochen hat und versichert hat in seinem Wort, dass er uns zuhört. Ich hatte gesagt, wir bleiben nicht so lange an diesem Punkt, oder? Und der Hammer ist, Gott verspricht unsere Bitte nicht nur zu hören, sondern sie auch zu erhören und zu erfüllen. Das ist so krass. Während wir bitten, haben wir sogar die Gewissheit, sollen wir haben. Steht da zumindest. Betest du so? Nee, nicht glaubst du das, sondern betest du so, dass du schon beim Beten die Gewissheit hast, dass das, was du betest, schon wahr ist und in deiner Hand ist. Auch wenn du es noch nicht siehst. Das ist aber übrigens Glauben. Dass man Gott mehr vertraut als der Realität, die man vor seinen Augen sieht. Betest du so? Hierbei gibt es aber nur eine Sache, worauf wir achten müssen. Wir sollen seinen Willen gemäß beten. Es heißt nicht, alles, was eurem Willen entspricht, werdet ihr dann auch bekommen. Also wenn du für etwas betest, dein ganzes Leben, und irgendwann an deinem Sterbebett sagst, ich habe es nicht empfangen, wäre besser gewesen, ein paar Jahrzehnte vorher, Gottes Wort zu checken, was Gottes Wille denn überhaupt ist. Meine Lieben, und dazu ist uns auch das Wort gegeben. Nicht nur, dass wir unseren Kopf mit Theologie füllen, sondern dass wir lernen zu beten. Denn es gibt einige Christen, die beten um Dinge, da weiß ich schon, wenn sie anfangen, no, never. Da wird dir Gott nichts zu sagen. Das wird Gott dir auch nicht erfüllen. Weil es gegen sein Herz läuft, was du da gerade erbittest. Deswegen brauchen wir Gottes Wort, dass unser Denken, unser Sinnen erneuert wird und synchronisiert wird mit Gottes Willen und wir dann das beten, wofür Gottes Herz schlägt. Und Gott sagt, wenn du das erbetest, wofür mein Herz pulsiert, dann sei sicher, dass du es hast. Du kannst eigentlich beim Bitten schon ins Danken übergehen. Das eine ist, ob du sagst, das habe ich schon mal gehört und das ist irgendwie wahr. Das andere ist, bete ich so. Bete ich so. Wir gehen weiter. Die Frage ist an dieser Stelle, warum um Himmels Willen sprechen wir jetzt überhaupt über das Gebet? Eben gerade ging es um das Zeugnis Gottes. Es ging am Anfang eigentlich auch, dass wir einen unerschütterlichen Glauben haben, der einen Sieg davon trägt, der die Welt überwindet. Warum sprechen wir jetzt über das Gebet? Wir dürfen diese Verse nicht abkoppeln vom Kontext. Wir lesen weiter. Und da geht es auch gleich weiter ums Gebet. Und da bekommen wir auch ein Gespür dafür, was ist denn der Wille Gottes, wofür wir beten sollen, unter anderem, und wofür wir Gewissheit haben sollen, dass er uns auch erhört. Das wird in den nächsten Versen direkt geklärt. Gut, dass wir weiterlesen. Vers 16 bis 17. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten. Und er wird, Gott, wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod, nicht im Hinblick auf sie, sage ich, dass er bitten solle. Also laut Kontext, die Nüsse, die im Dentext liegen, werden wir gleich noch knacken. Aber erst einmal zum Gebet. Laut Kontext sind wir aufgerufen, für Glaubensgeschwister zu beten. Wir sind aufgefordert, für Glaubensgeschwister zu beten, die abgedriftet sind und, wie er es beschreibt, die in Sünde gefallen sind, die in Sünde leben. Aber es vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, aber ihr Leben gestaltet sich nicht nach den Maßstäben Gottes, wie er sie uns in seinem Wort weitergibt, sondern nach ihrem eigenen Gutdünken. Und da fordert uns Johannes auf, autorisiert von Gott, hey, ihr sollt mit dem Willen Gottes zusammen beten, dann habt ihr auch das Erbetene. Ihr seht einen Bruder, der sündigt? Betet. Bittet für ihn und er wird das Leben bekommen. Er wird das Leben bekommen. Das spiegelt eine Wahrheit wider, die wir im Jakobusbrief sehen. Jakobus 5, 19 bis 20. Schreibt es euch auf. Wir haben jetzt keine Zeit, da so reinzugehen. Aber schreibt euch diesen Vers auf. Es ist eine sehr, sehr schöne Parallele, dass das echt ein wichtiges Thema ist und nicht nur hier in Johannes aufkommt. So, das bedeutet, unser Gebet, was Johannes primär im Fokus hat, ist unsere Fürbitte, das, was wir für andere beten, die gerade in einer schwierigen Phase stecken, vielleicht in eine Glaubenskrise gekommen sind und wir für sie beten. Und zur Fürbitte sagt uns Vers 16 bis 17, wir gehen weiter. In Versen 16 bis 17 sehen wir, dass wir, wenn jemand, ein Bruder oder eine Schwester in Sünde fällt, beten wir instinktiv, automatisch für diesen Bruder oder für diese Schwester, wenn sie ins Wanken gerät. Wir sehen aus dem, wie er das hier schreibt, dass es unsere Berufung und unser Auftrag ist. Das übernimmt niemand für uns, das machen wir. So vor allem wird das sehr deutlich. Es heißt hier in dem Vers, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod. Hier heißt es jetzt, soll er bitten. Wörtlich übersetzt aus dem Griechischen heraus, wird er bitten. Er wird bitten, weil es sein Bruder ist. Und es ist ihm nicht egal, auf welchen Wegen er unterwegs ist. Also für Johannes ist klar, wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst und sie gerät ins Wanken, du wirst bitten. Er muss das nicht aufhören, das wird passieren. Passiert's? Es wird passieren. Und es heißt dann weiter, und Gott wird ihm das Leben geben. Das sind voll die krassen Zusagen. Er wird bitten und er wird auch das Leben bekommen. Und da frage ich mich, meine Lieben, hier kommen wir langsam in die Herausforderungen, die uns in dieser Welt begegnen, dass auch wir Christen ins Wanken kommen können, in den Herausforderungen der Welt auch geschüttelt werden. Und jetzt ist es interessant, dass wir ja in den ersten Versen gelesen haben, und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Nicht mein Glaube, sondern unser Glaube. Und da frage ich mich, möchte Johannes uns hier einen Wink geben? Lieber Christ, du bist keine Solo-Kreation. Denn du kannst ins Wanken geraten. Dein eigener Glaube ist manchmal sehr mangelhaft. Ja? Unser Glaube ist der Sieg. Wir brauchen einander. Ich brauche das Gebet von meinen Geschwistern, wenn sie sehen, ich bin strange drauf, ich bin komisch, ich fahre eine komische Linie, dann betet bitte für mich. Ich hoffe, das muss nicht so oft passieren, aber ja, betet dann für mich. Und das hier ist ein absoluter Gegenentwurf zum Individualismus unserer heutigen Zeit. Unser Glaube. Bist du verbunden mit Christen? Etwas weiteres, was wir hier sehen, vor einem Gespräch steht immer Gebet. Ein Gespräch ohne Gebet wird scheitern. Denn hier heißt es nicht, wenn du deinen Bruder sündigen siehst, dann geh zu ihm hin und wasch ihm den Kopf. Und ermahne ihn mal ordentlich, was es bedeutet, christlich zu leben. Nee, bete für ihn. Bete für ihn. Pff. Wow. Betet zuerst, bevor ihr Köpfe waschen wollt. Weil wenn ihr gebetet habt, werdet ihr keine Köpfe mehr waschen wollen. Weil dann werdet ihr merken, oh, ich bin auch nicht perfekt. Das ist mein Bruder, wir sind auf Augenhöhe. Ich werde mit Barmherzigkeit und mit Gnade kommen. Und wir können zuversichtlich sein, wenn wir für Geschwister beten, die in Sünde verstrickt sind. Das ist eine Wahnsinnsantwort, die wir hier sehen. Gott wird unser Gebet beantworten. Und einige kennen Kinder Gottes, die ins Wanken geraten sind. Betet. Betet mit Zuversicht. Wenn Gott sein Werk begonnen hat in dem Herzen, wird er es vollenden. Er wird es. Also betet auch gefälligst so. Resignation hat an dieser Stelle keinen Platz. Trauer und Betrübnis sehr wohl, aber nicht Resignation, sondern betet. Betet mit Zuversicht, weil Gott sich hier verbürgt hat, unser Gebet zu beantworten. Wenn Gott etwas dort begonnen hat, wird er es vollenden. Denn wir sehen in diesen Versen, dass der aus Gott geboren ist, bewahrt bleibt und vom Bösen nicht vernichtend angetastet wird. Lasst uns diese Wahrheit noch in Johannes 10, Vers 27 bis 28 lesen, dass Jesus dasselbe uns sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Das ist unser Thema aus unserem Kapitel. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Oh ja, wenn diese Wahrheit in unsere Herzen sinkt, dann wird sie uns eine Ruhe geben wie nichts anderes. So, jetzt kommen wir zu einem kniffligen Punkt. Habt ihr noch Kraft? Wir werden nicht dazu aufgefordert, und das ist für einige ein bisschen tricky in diesen Versen, wir werden nicht dazu aufgefordert, für die Rückkehr derer zu bitten, die zum Tode sündigen. Was ist bloß diese geheimnisvolle Todsünde? Wenn wir wissen würden, was das ist, dann will ich zusehen, dass ich alle anderen Sünden begehe, nur die nicht. Und wer begeht überhaupt diese Todsünde? Viele Fragen. Wir beginnen mit der zweiten. Wer begeht diese Sünde? Diese Todsünde, die zum Tod führt. Also es handelt sich hier bei dieser Todsünde nicht um x-beliebige Kirchgänger, die mal rein und rausgehen, sondern Johannes hat eine ganz spezielle, wir müssen den Brief, den Kontext mit hineinnehmen, er hat eine ganz spezielle Personengruppe vor Augen, die er schon öfter adressiert hat, und zwar die Feinde des Evangeliums letztendlich, die gegen das Bekenntnis zu Jesus Christus als den Sohn Gottes arbeiten, dass er der Messias, dass er der Christus ist, dass er der versprochene Retter der Welt ist, dass Gott Mensch geworden ist. Gegen all das gibt es eine Gruppe in den johannäischen Gemeinden, die dagegen kämpfen und die bezeichnet er schon öfter als Verführer. Und wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, ey, wenn Leute weggewandert sind und Gott etwas in ihnen angefangen hat, dann betet, dass sie zurückkommen. Aber ihr sollt nicht unbedingt für diejenigen beten, die zu dieser Gruppe gehören, die diese Todsünde begehen. Wir werden uns das gleich nochmal näher anschauen. Denn Johannes hat uns schon einen Wink gegeben im zweiten Kapitel, Vers 19, um wen es sich da handelt. Von uns sind sie ausgegangen, sie sind weggegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Es gibt Menschen, die ein christliches Bekenntnis, in Anführungszeichen, vor sich hertragen, aber zu den Grundwahrheiten des christlichen Glaubens nicht stehen und sie sondern sich irgendwann ab in ihrer eigenen Gruppierung, für die sollt ihr nicht beten. Nicht in der Art und Weise, nicht mit dieser Zuversicht, wie für den Bruder, wo ihr wisst, hey, der hat einen echten Jesusglauben, aber er ist grad krumm und schief unterwegs. Und das sind auch die Leute, und das erklärt auch, warum wir hier diese krasse Formulierung finden. Sünde zum Tod. Das sind schon mal starke Worte. Wer den Johannesbrief kennt, weiß, Johannes formuliert sehr oft krass und kontrastreich. Und diese Leute, um die es hier gerade geht, hat Johannes Forschung gesagt, die sind erfüllt nicht mit dem Heiligen Geist, sondern erfüllt mit dem Geist des Antichristen. Die sind nicht Kinder Gottes, sondern Kinder des Teufels. Versteht ihr? Und jetzt spricht er, es gibt das ewige Leben haben und zum Tod sündigen. Wieder dieser starke Kontrast. Und die stehen sich diametral gegenüber. Und Kinder Gottes begehen diese Sünde, die Todsünde, nicht. Das tun sie nicht. Damit ist auf keinen Fall gemeint, dass Christen irgendwie Sünde im Allgemeinen nicht in ihrem Leben hätten, weil wir haben ja eben gerade gelesen in den Versen, im Vers 18 heißt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Doch, hast du ja vorher auch eben gerade gesagt, Johannes, wenn ein Bruder sündigt, dann um die Sünde, um die es hier geht, dass er nicht sündigt, geht konkret um diese Todsünde. Aber was ist jetzt konkret diese Todsünde? Ich glaube, ich habe es auf die Folie geschrieben, damit wir es wirklich konkret im Sinn haben. Jesus Christus nicht als den zu bekennen, der er ist, bedeutet, komplett am ewigen Leben vorbei in die ausgebreiteten Arme des Todes zu laufen. Das ist die Todsünde. Denn das ewige Leben ist nun mal in Christus. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und jetzt spricht er über eine Todsünde. Wer begeht die? Wer leugnet Christus? Wer leugnet Jesus? Ja, das sind diejenigen, die diese Todsünde tun. In den Versen 20 bis 21 lesen wir, wir wissen aber, wir sind auf der Zielgeraden. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Jetzt fragt ihr euch, warum dauert das so lang? Ist kurz vor meinem Urlaub, ich muss noch alles raushauen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Vers 20, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und jetzt mega aufpassen, das sind wahrscheinlich die besten Verse im Neuen Testament. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. In seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Er warnt vor Götzendienst, dass wir uns einen Jesus basteln, so wie wir ihn wollen. Und er plädiert dazu, bleibt bei den Wahrheiten, wie wir sie gelernt haben von Jesus selbst. Und was sagt er hier in Vers 20? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Und dann sagt er, wir sind in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus Christus ist der Wahrhaftige. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der Brief hat damit angefangen, dass Jesus das ewige Leben ist. Was Johannes hier sagt, ist, Jesus ist nicht nur ein kleiner Gott, sondern Jesus ist Gott selbst. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Das ist quasi die Spitze des Briefes. Und deswegen endet dieser Brief auch so ein bisschen komisch. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, bitte. Was ist denn das für ein Briefende? Sein Aufruf ist, bleibt dabei, dass Jesus Gott ist. Lasst euch nicht von irgendwelchen religiösen Strömungen beirren, dass Jesus einfach nur ein guter Mensch war, dass er irgendwie ein Prophet war, aber dass er nicht Gott selber war. Hier ist Johannes, klarer geht es gar nicht. Der Wahrhaftige ist Jesus. So sagt das auch in Offenbarung 3 übrigens für die Bibelcracks unter uns. In den letzten Versen in diesem Brief beschreibt Johannes das Gleiche, was er in den ersten Versen der Predigt geschildert hat, mit einer dreifachen Wiederholung. Meine lieben Geschwister, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Und dort bringt er zum Ausdruck, habt keine Angst, dass ihr die Todsünde begangen habt, auch wenn ihr gerade mit Sünde kämpft. Und dann bringt er dort diese drei Wahrheiten, die wir schon in den ersten Versen gehört haben. Wir wissen, dass wir aus Gott geboren sind. Wir wissen um die Herausforderungen und die Widerstände in der Welt. Und wir wissen um Jesus Christus als den wahrhaftigen Gott. Und wenn du müde in deiner Nachfolge und in deinem Glaubenskampf geworden bist, dann gibt es begründete Hoffnung. Wir wissen, dass wir dranbleiben. Unser unerschütterlicher Glaube an Jesus Christus, den wahrhaftigen Gott, der verschafft uns den Sieg, den wir dringend nötig haben. Gott hat uns durch den Geist Gottes Verständnis gegeben, einen Sinn gegeben, einen Willen, eine neue Gesinnung gegeben, dass unsere Augen auf Jesus Christus fixiert bleiben. Und wenn du gerade am Ringen bist, wenn du gerade am Straucheln bist, lass dich heute wieder daran erinnern, du hast einen unerschütterlichen Felsen und darauf kann sich ein unerschütterlicher Glaube gründen. Und wer so ausgerichtet auf Jesus Christus betet, darf unerschütterlich glauben, dass er den Sieg empfangen hat, auch wenn du jetzt noch gerade am Hadern, auch wenn du jetzt gerade am Zweifeln bist. Der Sieg ist dein, weil Jesus sich zu dir stellt und er dich leiten wird. Amen. Lass uns aufstehen. Musiker können nach vorne kommen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns diese Seiten und diese Zeilen und diese guten Worte zusprichst. Und so viele Dinge, die müssen wir erstmal ausklamüsern, erstmal herauskriegen. Was meinst du, Herr? Und ich hoffe, dass so klar ist, dass wir als Kinder Gottes in die Lage versetzt werden, die Welt zu überwinden mit ihren Herausforderungen, in denen wir aufstehen und mit denen wir herausgefordert sind. Aber wenn wir beten auf dich, Jesus, gerichtet, für uns, aber auch für unsere Geschwister, dann haben wir Hoffnung, dass du Antwort schenkst, dass du eingreifst in unser Leben, dass wir den Sieg davontragen und dass wir die Welt überwinden. Herr, schenk uns diese Überwindung und schenk uns den Glauben, dass du uns jetzt hörst und dass du uns auch schenkst und gibst, was wir erbeten. Dass wir nicht nur in der Theorie etwas für wahr halten, sondern mit dem ganzen Herzen ergreifen, dass du treu bist und dass du vom Himmel her antwortest. Bitte hilf jedem Bruder, hilf jeder Schwester, die gerade am Ringen ist, die sich im freien Fall befindet. Verhilf zum Sieg, Herr. Und wir glauben, dass du es tun wirst. Und dass die verlorenen Söhne wieder eingesammelt werden von dir. Danke, Herr, dass du unser Gebet hörst und beantwortest. Amen.